Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Hallo zusammen. 3 Wochen hatte der Fußballverein 1860 München Zeit, ein Fußballtrikot zu entwerfen. Nur 3 Wochen, weil sie ihr altes nicht mehr benutzen durften. Herausgekommen ist nun ein Designerstück und Statement gegen Großinvestoren. Und das, obwohl oder vielleicht eben weil sie in die 4. Liga zwangsabsteigen mussten.
Endlich seid ihr da, wo ihr hingehört, in die 1. Liga. Und jetzt möchte ich mein Lied anstimmen. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los!
Das war damals noch beim Aufstieg natürlich in die 1. Liga. In den 90er Jahren war das zu sehen in einer Doku, aktuell Rise and Fall, zu sehen in der ARD Mediathek. Und die Geschichte zum neuen Trikot hören wir gleich. Wir sprechen hier in der Sendung nicht so oft über Fußball, aber jetzt sprechen wir über einen Fußballverein, der sogar in die 4. Liga, und zwar zwangsabsteigen musste, dann aber einen bekannten Designer für das neue Trikot gewinnen konnte. Das Trikot aber kommt komplett ohne dem eigentlichen Markenzeichen aus, dafür mit einer Message an die Fußballindustrie. Die Münchner Löwen von 1860 München. Ein Trikot, viel steckt drin. Darüber spreche ich mit Christian Jung vom unabhängigen Fanportal von 1860 München. Und jetzt müssen Sie mir gleich helfen, von nicht den 60ern, sondern den 60ern. Herr Jung, wie werden Sie korrekt ausgesprochen?
Genau, nicht nur ausgesprochen, sondern auch geschrieben wird dieses Portal 60er.de, also ohne dieses, was man im Hochdeutschen mitverwenden würde, ohne das I hinten, das ist halt bayerisch, 60er.de. Und genau, das ist auch die URL, also www, ganz oldschool, 60er.de. Und so heißt auch das Fanportal.
Und jetzt wollen wir mal über diese Achterbahn Ihres Vereins sprechen. Ich habe es gerade so ein bisschen wirklich nur umrissen, aber können Sie mir jetzt nochmal erklären, was da genau passiert ist, wie es zu dem Zwangsabstieg Ihres Vereins kam?
Ja, wenn wir jetzt uns 2-3 Stunden Zeit nehmen würden, könnte man das in allem Detail besprechen. Jetzt versuche ich es mal ganz kurz zu machen. Der Verein war um die Jahrtausendwende ein bisschen dem Größenwahn verfallen, weil er da sportlich sehr erfolgreich war, hat dann mit dem Lokalrivalen hier, dem anderen Verein in der Stadt, ein gemeinsames Stadionprojekt angegangen, die berühmte Allianz Arena. Das ist komplett gescheitert finanziell, deswegen musste man 2011 sich irgendwie Geld beschaffen. Da ist ein etwas dubioser jordanischer Investor, manche sagen auch Kreditgeber oder wie auch immer, also ein richtiger Investor ist es eigentlich nie gewesen, der ist gekommen. Und der wiederum hat jetzt also in den letzten 15 Jahren verdammt viel Geld, also wir reden schon da über 80 Millionen Euro, reingepumpt. Ohne dass man irgendwie, es war wie so eine Beziehung, die nie funktioniert hat. Und der hat jetzt im Mai aber sich entschieden, nicht weitere Darlehen, die ja ein Jahr vorher von seinen Mitarbeitern sozusagen noch notwendig wurden, weil man halt wieder mehr Spieler gekauft hat oder mehr ausgegeben hat, als man eingenommen hatte. Und der wiederum hat im Mai, also nach dem Pfingstwochenende, gesagt, er möchte jetzt nicht mehr bezahlen. Daraufhin hat man keine Lizenz für die 3. Liga erhalten und ist zum zweiten Mal, denn das Gleiche hat sich 2017 schon mal vollzogen, zwangsabgestiegen in diese Regionalliga Bayern, in die 4. Liga. Das war es jetzt aber wirklich in ganz kurzer Form. Kürzer geht's nicht.
Da machen Sie ganz schön was mit als Fan, höre ich daraus. Mhm. Und den anderen Verein haben Sie auch gerade nicht beim Namen genannt. Ich kläre es vielleicht trotzdem auf.
Bitte,
es handelt
gerne.
Sich um Bayern München, nehme ich an.
So ist es.
Der andere Verein in der Stadt. So, aber jetzt zurück zu Ihrem Verein. Jetzt konnten Sie Mirko Borsche engagieren. Der hat auch ein beliebtes Inter-Mailand-Trikot entworfen. Mirko Borsche ist Kreativdirektor vom Zeit-Magazin. Und wie das Trikot genau aussieht, da können wir gleich drüber sprechen. Ja. Erstmal Sie als Fan, was sagen Sie zu diesen neuen Trikots? Also das hat ja auch eine besondere Geschichte, weil das Trikot ist nicht komplett mit Crowdfunding entstanden, aber ist Teil davon.
In der Tat. Also ganz grundsätzlich haben ja diese großen Fußballvereine die berühmten Ausrüster, Adidas, Puma, oder wir hatten zum Beispiel in der vergangenen Saison die Firma Joma als Ausrüster ganz neu. Und grundsätzlich ist es jetzt schon mal interessant. Jetzt war halt die Frage, es muss ja alles sehr, sehr schnell gehen. Und es gibt eben hier der schon angesprochene Mensch, der dieses Unternehmen Societas heißt es. Societas, also ein Ausrüster, der hier in München seinen Sitz hat. Also so ein bisschen, da wurden schon in den letzten Jahren von dem e.V., also nicht von der Fußballgesellschaft, sondern vom e.V. Trikots erstellt. Sehr schöne, stylische, gut aussehende Trikots. Und jetzt hat man sich eben angesichts dieses ganzen Neustarts in dieser Regionalliga Bayern, also muss man dazu sagen, es herrscht trotz des Zwangsabstiegs eine unglaubliche unglaubliche Aufbruchsstimmung, entschieden, dass das auch der Ausrüster für das, oder der sogenannte eben Ausrüster für das neue Trikot der ersten Mannschaft werden soll. Und entsprechend haben die in kürzester Zeit jetzt ein Trikot auf die Beine gestellt. Ja, das beim ersten Spiel am letzten Samstag in Schweinfurt auch das erste Mal getragen wurde. Und also grundsätzlich ist es so, diese Fußballtrikots, die tragen ja dann vorne immer, wer das nicht weiß, die auf der Brust den Hauptsponsor. Da ist schon sozusagen eine interessante Message, weil wir haben jetzt einen neuen Hauptsponsor, ist eine Versicherung, Teil der Generali Group, also Dialog heißt dieser Hauptsponsor. Und da steht schon mal vorne auf dem Trikot Freiheit für 60, ich glaube, unterstützt durch Dialogversicherungen. Das ist so eine, auch eine Aussage natürlich, denn das ist so das, was die Fans gerade anleitet, dass man endlich die Freiheit erreicht, weg von diesem eben vorhin angesprochenen Investor. Genau, und diese Crowdfunding-Aktion war folgendes. Die aktive Fanszene, also in den Medien oft gern so als Ultras bezeichnet, hat sich auch überlegt, wie können wir diesen Verein, also es gibt gerade ganz viel Solidarität und Unterstützung, wie können wir aber diesen Verein jetzt unterstützen in seinem neuen Weg, und hat dann ein Crowdfunding aufgelegt, das aber sich nicht nur an die Löwenfans richtete, sondern eigentlich an Fußballfans in ganz Deutschland, eigentlich sogar in ganz Europa. Also dieses Crowdfunding wurde auch in 4 oder 5 Sprachen dann übersetzt, dieser Aufruf. Und dann war eben der Claim, der eben auch aufs Trikot sollte, aber nicht auf die Brust. Ist ein bisschen zu teuer auf die Brust. Da reden wir über vielleicht 500.000 oder so, was es in der Regionalliga kostet. Aber es ging darum, entweder am Ärmel, wo ja immer auch Sponsoringplätze sind, oder letztlich ist es das auch geworden, also unter der Nummer hinten am Rücken, quasi über dem Po der Spieler. Und der Claim war dann eben so bedacht, Football for the people, bewusst nicht in Bayerisch oder Deutsch, sondern eben mit der internationalen Ausrichtung und klar, mit der Aussage, dass der Fußball eben für die Menschen da ist und ja, für die Fans und ja, nicht unbedingt für Investoren oder irgendwelche Leute, die sich da halt eine goldene Nase damit verdienen wollen.
Was sie ja auch vor ein paar Wochen gar nicht wussten, aber FIFA-Boss Gianni Infantino steht ja mittlerweile mal wieder in der Kritik, weil er unter anderem jetzt WM-Rechte an Investoren verkaufen will. Und hinten auf ihren Trikots steht, wie gesagt, Football for the People, ein Crowdfunding-Werbeplatz sozusagen. Ist ja also quasi auch eine Ansage gegen diesen Großinvestoren-Fußball.
Ja, wir neigen ja, wie ich vorhin schon gesagt, als Verein und als Fans immer zum Größenwahn. Ja, das heißt, wenn wir könnten uns auch hinstellen und sagen, schau mal her, hier, Infantino, und wir reagieren, wir legen uns mit Infantino an. Das ist natürlich Quatsch. Das ist eine zufällige Begebenheit, das sozusagen auch auf, gut, vielleicht nicht ganz zufällig, sondern es ist halt so ein bisschen die Entwicklung auch der letzten Jahre oder Jahrzehnte, wo sich der Fußball hinbewegt. Aber es ist was ein zeitlicher Zufall ist, dass gerade wir jetzt sozusagen diese Aussage auf dem Trikot haben. Und gleichzeitig sozusagen auch auf diesem ganz großen Fußball, auf der großen Fußballbühne rund um diesen Infantino eben die Diskussion jetzt zumindest, wie soll ich sagen, die wird ja schon lang geführt, aber intensiviert wird angesichts der Vorschläge, die aus der Richtung kommen. Vielleicht ein Satz noch, es gibt auch übrigens eine riesige Solidarität, also bei Spielen der unteren Ligen, die jetzt ja schon laufen, oder auch bei Testspielen, oder auch in Österreich jetzt am Wochenende bei Rapid Wien werden überall immer so Spruchbänder auch in den Kurven, Fankurven gezeigt, wo dann immer draufsteht, Freiheit für 60. Und auch aus diesen, also aus von ganz vielen Vereinen haben sich ganz viele Fans, auch teilweise große Gruppen auch, sogenannte eben diese Ultragruppen, beteiligt an diesem Crowdfunding und haben große Summen gespendet. Sodass der Gesamtbetrag, habe ich den schon erwähnt, also aktuell steht es bei 350.000 Euro. Das ist noch offen, es wächst noch weiter, aber der Platz auf dem Trikot hinten ist auf jeden Fall schon mal gesichert.
Es wächst weiter. Lassen Sie uns ganz kurz am Ende noch über das Trikot an sich sprechen. Denn ja, das Design, also hellblau, weiß, gestreift. Ein Laie würde vielleicht sagen, Mensch, sieht ein bisschen aus wie das Trikot von Argentinien.
Ja, richtig, in der Tat. Lustig, denn das ist ja unter Fans immer eine riesige Diskussion. Das Trikot-Design, letztes Jahr zum Beispiel sind wir mit dem Trikot gewählt worden als das schönste Trikot Deutschlands. Ich war da sehr kritisch, bei mir war das an vielen Punkten, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, haben mir viele Sachen nicht so gefallen. Ich finde gerade dieses Hellblaue drückt so ein bisschen auch die Demut aus, die gleichzeitig bei aller Euphorie und also die nötig einfach ist, nachdem ich vorhin geschildert habe, dass wir jetzt eigentlich die Zeche zahlen für Größen waren vor allem von vor einem Vierteljahrhundert. Deswegen finde ich das total schön, dass es so ein bisschen dezent, unauffällig, blass, blau daherkommt. Und ja, mit diesem Hochkantstreif gestreift, das ist so ein Klassiker bei 60 auch. Und in der Tat, die Erinnerung an Argentinien ist da. Allerdings haben wir weiße Hosen. Wir hatten vor ein paar Jahren schon mal, also vor vielen Jahren auch schon mal so ein Trikot. Da waren die Hosen dann tatsächlich auch schwarz. Und dann war es quasi Argentinien. Hm. Wenn wir so spielen, so kämpferisch und leidenschaftlich, wie das Argentinien teilweise bei der WM getan hat, dann sind alle Löwenfans glücklich.
Und der Designer Mirko Borsche sagt zur Farbkombination, irgendwo zwischen Isar und Himmel. Vielen Dank. Ah. Ja, das klingt doch gut, oder? Vielen Dank, ja. Christian Jung vom Fanportal der 60er von 1860 München. Und Aufbruchstimmung trotz Abstieg, das nehme ich aus unserem Gespräch mit. Alles Gute für die Saison jetzt. Und die Trikots, die gibt es noch nicht zu kaufen. Verkaufsstart wird wahrscheinlich so September, Oktober sein, richtig?
In der Tat, genau. Da einfach die offiziellen Kanäle, zum Beispiel auch 60er.de, besuchen, verfolgen, da wird es dann veröffentlicht. Und ich danke natürlich auch fürs Gespräch und für die Aufmerksamkeit, ja, für so einen kleinen Viertligisten, der aber doch ganz schön Wirbel gerade macht. Dankeschön.
Vielen Dank. Tiere sind in der Filmgeschichte schon immer vor der Linse gewesen, bei den ersten Versuchen schon mit Bewegtbildern. Der Lauf von Pferden wurde da untersucht. Auch in frühen deutschen Filmen kamen Tiere vor, auch um für den Tierschutz zu werben, also ein früher Aktivismus im Film. Dazu kommt, Tiere filmen ist gar nicht so einfach, das heißt, technische Innovation spielt auch eine Rolle. Und heute sind Tierfilme natürlich überall zu sehen. Christian Berndt über die Geschichte des Tierdokumentarfilms zwischen technischer Avantgarde und politischem Aktivismus.
Soll nicht wenigstens die Serengeti, dieser letzte Platz der Riesensteppenherden in Afrika, erhalten bleiben, wie Gott ihn erschuf?
Bernhard Grzimek verbindet 1959 seinen Oscar-prämierten Dokumentarfilm Serengeti darf nicht sterben mit dem Appell, die letzten Tierreservate in Afrika zu bewahren. Aktivismus gehört von Anfang an zum Tierfilm. Ab 1902 dreht der Ingenieur Hermann Hähnle Tierfilme, um für den Vogelschutz zu werben. Allerdings sind unter den frühen Tierfilmern oft auch Jäger, was man vielen Filmen auch anmerkt. Das amerikanische Ehepaar Johnson dreht ab 1912 exotische Tierfilme. Auf einer Safari filmt Martin, während Oza einen Löwen herankommen lässt und ihn dann erschießt. Die Johnsons machen den Wildtierfilm weltweit populär. In Deutschland wird der Tierfilm nach dem Ersten Weltkrieg im Kinovorprogramm beliebt und erfolgreiche Tierfilmer wie Ulrich K.T. Schulz drehen auch nach dem Ende der Weimarer Republik nahtlos weiter. In Filmen wie Der Bienenstaat überträgt der NS Ideale von Volksgemeinschaft und Opfertum auf die Insektenwelt. Die Nazis fördern Tierfilme, weil sie sich ideal zur Popularisierung ihrer rassebiologischen Ideologie eignen. Im US-Kino erwacht das Interesse an Tierfilmen erst nach dem Zweiten Weltkrieg. 1953 revolutioniert Walt Disney mit Die Wüste lebt den Tierfilm.
Jetzt stehen sie sich gegenüber. Ein Schauspiel, das nur wenige Menschen bisher gesehen haben. In diesem Kampf geht es bei der Tarantel um die Erhaltung ihres Lebens, bei der Wespe um die Erhaltung ihrer Art.
Der Film inszeniert den Kampf der Insekten spannend und brutal. Zugleich gibt es aber auch lustige Szenen wie den Paartanz von Skorpionen als Square Dance. Die Tiere erscheinen als menschliche Charaktere und sind raffiniert im Rhythmus der Musik choreografiert. Modernste Kameratechnik setzt die Insekten spektakulär in Szene. Technische Innovation gehört seit frühester Zeit zum Tierfilm.
Wenn es technische Neuerungen gibt, sind die Tierfilme immer die ersten, die dabei sind.
Erfunden werden die Neuerungen, so Tierfilmer Thoralf Grospitz, in der Regel zwar nicht von Tierfilmern.
Es ist ja nicht so, dass wir jetzt die Kamera neu erfinden, sondern wir benutzen das, was da ist und versuchen, das kreativ einzusetzen.
Ich hatte eine der überhaupt ersten Drohnen, da waren wir wirklich Vorreiter und haben uns eine Drohne bauen lassen. Wenn es irgendwas gibt, was modern ist, dann haben wir das auch. Da wird schon sehr darauf geachtet von unseren Auftraggebern, weil diese Filme sind ja nicht tagesaktuell, sondern die können halt noch lange gezeigt werden.
Filmtechnische Innovationen nutzt auch der bis zu seinem Tod 1987 berühmteste deutsche Tierfilmer Bernhard Grzimek. Seit den 50er Jahren setzt er den Film für den Tierschutz ein, verfolgt dabei allerdings einen rücksichtslos kolonialen Ansatz. Weil er der Meinung ist, der Serengeti-Nationalpark müsse menschenleer werden, fordert er die Vertreibung der dort seit Jahrhunderten lebenden Maasai. In Serengeti darf nicht sterben zeigt er sie als verantwortungslose Störenfriede.
Sie schlagen die wenigen Bäume und das Buschwerk um die Quellen nieder, so bringen sie die letzten Quellen zum Versiegen und vernichten ihre eigene Zukunft.
Das Wohl der Tiere stellt Grzimek über das der Maasai. Hierzulande gehören seine Tiersendungen zu den beliebtesten Fernsehprogrammen. International werden die Tierfilme der BBC ab den 60er Jahren zum Goldstandard. Galionsfigur gefeierter Naturfilmreihen wie Planet Erde ist bis heute der Tierfilmer David Attenborough.
In Deutschland sind wir natürlich anders aufgestellt als die Engländer von der BBC. Die haben 10-fachen Budgets von uns.
Grospitz dreht seit Jahrzehnten mit seinem Filmpartner Jens Westphalen Tierfilme, zuletzt den vielfach ausgezeichneten Film Orang-Utans, die unbekannten Menschenaffen. Nach wie vor, meint Grospitz, ist das Publikumsinteresse an Tierfilmen riesig. Aber weil sie heute unentwegt auf TV-Sendern und bei Streamern laufen, sind die Quoten niedriger.
Der klassische Tierfilm ist ziemlich unter Druck. Es gibt sehr wenig Aufträge, weil ich mache ein paar Interviews, ein paar Tiere in Gefangenschaft. Aber unser Angang ist halt nach wie vor klassische Beobachtung von Tieren wirklich in der Wildnis.
Filmtechnisch hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr viel verändert im Tierfilm, so Grospitz. Vor allem die Drohnentechnik hat die Sehgewohnheiten und die filmische Bildgestaltung revolutioniert. Aber gleich geblieben, meint er, ist die Rolle des Tierfilmers als Aktivist.
Man kann nicht immer so viel Aktivist sein, wie man gerne möchte, würde ich sagen, weil es ist eine Dokumentation, das ist öffentlich-rechtliches Fernsehen und da kann man nicht so vom Leder ziehen. Und die politische Seite kommt dann eher zu kurz. Man ist ein bisschen Aktivist, aber sehr gebremst.
In Grospitz' Film über Orang-Utans ist die Vernichtung des Regenwaldes allerdings zentrales Thema. Dem Kampf gegen den Klimawandel widmet sich inzwischen auch der 100 Jahre alte David Attenborough. Früher erklärte der legendäre Tierfilmer, seine Filme sollen die Schönheit der Natur zeigen und nicht ihre Zerstörung. So würden die Menschen eher für den Umweltschutz sensibilisiert. Mittlerweile sieht er das anders.
Christian Berndt über die Geschichte von Tierdokus. Im Netz inszenieren Influencer ihren glamourösen Lifestyle. Wie real der ist, sei mal in Frage gestellt. Aber es geht auch anders, wie zum Beispiel bei der Influencerin Lana Issa. Die ist freitagabends nicht auf einer Party, sondern inszeniert sich alleine in einer kleinen Wohnung. Eine Tiefkühlpizza brutzelt im Ofen. Sie zündet eine Kerze an und Millionen schauen auf Instagram ihr dabei zu.
Three years since I last had a social life. So this is kind of what I get up to on a Friday night nowadays.
Also seit 3 Jahren hat sie kein Sozialleben mehr, sagt Lana Issa. Sie ist Loneliness-Influencer, so nennt das Netz CreatorInnen, die zeigen, wie sie alleine ohne Freundeskreis leben. Zuerst international zu beobachten, solcher Content ist aber auch in Deutschland zu sehen. Meine Kollegin Jaya Mirani hat sich damit beschäftigt. Jaya, also Pizza alleine zu Hause essen, ist das so ein typischer Loneliness-Influencer-Content oder was beobachtest du noch?
Ja, genau. Also es ist eigentlich alles ziemlich unspektakulär. Das sind meist junge Frauen, 20 bis ungefähr Ende 30, die eben ihren Solo-Alltag teilen. Und man sieht sie da, wie sie eben Pizza machen oder ein Puzzle machen, wie sie mit der Katze auf dem Sofa liegen, die Wohnung putzen in Ruhe, kochen oder allein Roadtrips machen. Also jetzt gar nicht was jetzt irgendwie so viel anders ist, als was wir mal an einem Abend alleine machen. Genau, und dann gibt es eben verschiedene Creatorinnen aus der Szene, also Lana Issa aus Toronto, nennt ihre Videos zum Beispiel Just an Introvert in Her Natural Habitat, also eine Introvertierte in ihrem natürlichen Lebensraum. Oder die Reels heißen So sieht ein Wochenende aus, als Mädchen ohne Freunde, ohne Interesse an Männern und ohne Interesse an Dating. Genau, das sagt sie auch am Anfang immer, dass sie einfach alleine ist aktuell. Und ähnlicher Content gibt es zum Beispiel bei anderen bekannten InfluencerInnen wie Paulina C., deren Reels teilweise über 10 Millionen Aufrufe haben. Und der Ton ist überall so ruhig, man hört so leise Ambient-Musik im Hintergrund, dazu so die Alltagsgeräusche, also wie die Wohnungstür zugeht, den Herd. Und alles ist so warm ausgeleuchtet und aufgeräumt. Ganz neu ist diese Idee von Solo-Content jetzt aber nicht, also die kam jetzt erst nicht unbedingt mit diesen Influencern auf, sondern in Japan, Korea und China ist es schon länger populär, aber jetzt eben auch hier durch die USA und in Großbritannien auch eben bei uns.
Und ist das dann eine bewusste Inszenierung, also einfach so ein Rückzug ins Private, oder reden die InfluencerInnen auch über ihre Einsamkeit?
Genau, manche sprechen das schon an in ihren Reels. Also bei einigen geht es, glaube ich, schon um diesen bewussten Rückzug, aber bei anderen auch um Angsterkrankungen oder um traumatische Erfahrungen in Beziehungen. SJ Hoadley, eine von den InfluencerInnen zum Beispiel, erzählt sehr offen von häuslicher Gewalt, die sie erfahren hat, und einer Suchterkrankung.
I spent the majority of my adult life in active addiction, and 3 years ago, I put everything I owned in one bag and ran in the middle of the night. I don't have the picture-perfect friendship group, but every single time someone asks me, I can look them in the eye and say, I could not be happier.
Also sie sagt eben, dass sie ganz lange eben an dieser Suchterkrankung gelitten hat, aber dann vor 3 Jahren diese Beziehung verlassen hat und seitdem sehr viel Zeit allein verbringt, gleichzeitig aber sehr glücklich damit ist. Wichtig finde ich aber auch zu betonen, also bei anderen steckt da nicht unbedingt ein traumatisches Erlebnis dahinter, sondern einfach, dass sie alleine sein möchten, dass sie sich introvertierter fühlen und damit glücklich sind. Und interessant ist natürlich, dass es ja auch vor allem Frauen sind, die diesen Content machen. Also ich habe da auch so ein bisschen Vermutungen gelesen, dass es damit zu tun hat, dass, keine Ahnung, diese Frauen irgendwie Rollenbilder und Stereotypen aufbrechen wollen, also dass Frauen nur glücklich in Beziehungen sind. Genau, gleichzeitig sind es natürlich so viel Home-Content, also Kochen, Aufräumen, Self-Care. Also das ist auch irgendwie ein interessanter Fakt, wie viel da dran ist, ist natürlich dahingestellt.
Ja, also eine auf jeden Fall inszenierte, bewusste, gewählte, vielleicht Einsamkeit oder einfach Alleinsein. Wie sieht es denn in den Kommentaren aus? Wie reagieren die Nutzer im Netz auf diesen Content?
Also ich muss sagen, als ich die Kommentare gelesen habe, war ich schon so ein bisschen überrascht, weil es total warm ist. Also Social Media kann ja auch so ein sehr fieser Ort sein. Aber hier ist es sehr umgekehrt. Also die Leute, die in Kommentaren schreiben, sind ermutigend, erzählen sich aber auch gegenseitig davon, dass sie eben auch introvertiert sind und gerne alleine und wie toll sie das irgendwie finden, dass das repräsentiert ist und wie toll sie den Content finden. Genau, und es geht, also es ist eigentlich sehr wenig traurig. Also es geht eigentlich wenig darum, wie traurig Einsamkeit und Isolation ist, was man jetzt auf den ersten Moment vielleicht schon erwarten würde. Aber ja, ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen paradox, aber in diesen Kommentarspalten sammeln sich irgendwie Fremde, um gemeinsam zu feiern, dass sie gerne allein sind.
Ja, ist ja auch schon interessant, wie hier zwischen Alleinsein oder auch Einsamkeit unterschieden oder vielleicht auch gar nicht unterschieden wird. Sagt denn der Trend etwas über unsere Gesellschaft aus, also wie wir einsamer geworden sind?
Also die Zahlen sagen schon, ja. Es gibt zum Beispiel Studien, die sagen, dass die Hälfte der jungen Erwachsenen in Deutschland sich mindestens mäßig einsam fühlt und über 10% sogar sehr stark. Und da gibt es auch einen Gender Loneliness Gap, also das ist vor allem bei Frauen der Fall. Und weltweit ist laut Weltgesundheitsorganisation sogar jede 6. Mensch von Einsamkeit betroffen. Und das kann auch sehr ernste Folgen für Gesundheit haben, weil Einsamkeit hängt zusammen mit einem höheren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Depressionen, Schlafstörungen. Und ich habe auch mit Psychologin Eike Horstmann gesprochen. Und die sagt aber auch, dass ein bisschen Einsamkeit auch irgendwie zum Leben dazu gehört.
Wir alle erleben Einsamkeit in unserem Leben, mal täglich, mal wöchentlich. Also es ist ja komplett normal. Und in der Regel sind wir da sehr gut in der Lage, uns dann das zu holen, was wir brauchen an sozialer Interaktion. Eben problematisch wird es da, wo die Leute nicht mehr dazu in der Lage sind. Das kann verschiedene Lebensumstände, es kann psychische Gründe haben, warum Leute dann nicht mehr in der Lage sind. Und dann sprechen wir auch von chronischer Einsamkeit.
Aber dieser Punkt eben genau, wann und wo aus einfach mal einsam dann eine chronische Einsamkeit gefährlich ist, wird, ist auch der, an dem sich so diese Debatte um diese Videos entzündet, habe ich das Gefühl.
Dieses detaillierte Inszenieren, wie man alleine zu Hause ist, da könnte man ja auch sagen, hier wird Einsamkeit romantisiert. Wie siehst du das?
Also das ist auf jeden Fall, was bei vielen sehr kontrovers diskutiert wird. In verschiedenen Artikeln oder auch von anderen Menschen auf Social Media wird eben genau das vorgeworfen. Also dass sie diese Creatorin Einsamkeit romantisieren, dass sie Selbstisolation romantisieren und daraus irgendwie eine Ästhetik oder einen Lifestyle machen, bei dem sie darauf so hinleiten, dass man sich dem resigniert hingibt, anstatt irgendwie was zu ändern. Und dass sie dadurch auch andere Leute dazu anleiten, zu sagen, okay, gib dich deine Einsamkeit hin. Eike Horstmann macht da auch einen Unterschied, der aus meiner Sicht der entscheidende ist.
Ich glaube, was halt wirklich man immer unterscheiden muss, ist dieses Alleinsein versus Einsamsein. Und wenn es darum geht, eben Alleinsein zu zelebrieren, denke ich, das ist was absolut Positives. Eben auch, wenn man darauf blickt, dass es bisher eigentlich eher als negativ stigmatisiert wurde oder als dieses typische Bild des Loners, mit dem irgendwas nicht stimmt. Und Menschen haben einfach unterschiedliche Bedürfnisse, was soziale Interaktion angeht. Und dass beides in Ordnung ist, finde ich erstmal eine wichtige Message.
Und das ist ja auch so ein bisschen im Kern die Botschaft dieser Videos. Also die sind auch gar nicht so traurig, sondern es geht halt viel darum, dass Alleinsein und Introvertiertsein auch was Gutes sein kann. Und Einsamkeit auf Dauer natürlich nicht, aber viele betonen, dass sie sich eben auch nicht so fühlen. Und die meisten dieser Frauen sagen auch gar nicht, ich möchte nie wieder Freunde haben, sondern sie sagen, dass es gerade okay ist, allein zu sein und dass sie einfach introvertiert sind. Und dann frage ich mich auch so gut, wer sind wir, ihnen zu sagen, dass das jetzt falsch ist oder dass sie das, dass man das anders machen muss. Es gibt ja einfach verschiedene Arten der sozialen Bedürfnisse. Und deswegen sehe ich jetzt auch das gar nicht so kritisch, dass das jetzt irgendwie romantisiert wird, sondern sehe das eher als irgendwie eine Möglichkeit, das Thema Alleinsein zu enttabuisieren. Aber gleichzeitig stößt es natürlich auch eine Debatte über Einsamkeit an und wo da die Grenze verläuft, die ich auch sehr wichtig finde.
Jaya Mirani über Loneliness-Influencer, Einsamkeits-Influencer auf Social Media oder bewusste Alleinsein-Influencerinnen. Vielen Dank fürs Vorstellen. Drag ist eine analoge Kunstform mit Make-up, mit Kostümen. Aber was passiert, wenn Drag auf Bewegungsforschung und KI trifft? Genau das macht nämlich Orhan Mersin unter seinem Drag-Queen-Namen Kekik. Ausgebildet ist er in Tanz und Informatik und er schafft in seinen Performances etwas völlig Neues. Und wie das aussieht, Stefanie Groth hat Kekik in München im Rahmen des Itch-Itche Musikfestivals für neue anatolische Musik begleitet.
Failing at the stereotypes I have been pushed into or failing at fitting into a good Startbild.
Scheitern an den normativen Erwartungshaltungen der Mehrheitsgesellschaft oder daran, dass man laut Aussage des Bundeskanzlers nicht ins Stadtbild passe. Mit Scheitern kenne man sich als migrantisierter Mensch in der deutschen Mehrheitsgesellschaft aus. Vor allem, wenn man dazu noch queer ist, so Drag Queen Kekik.
Man scheitert an Gender-Binary. Man scheitert an Klasse, an den Stereotypen, die man zu denen man passen sollte. Drag ist als Kunstform mit Absicht an etwas scheitern.
Kekik tritt an diesem Abend erstmals in München auf, mit einer Performance an den Münchner Kammerspielen. In voller Drag Queen-Pracht. Schwarze Leder-High-Heels, lange Beine, die in Netzstrumpfhosen stecken, Minirock, auftupierte Perücke und viel Make-up, scheitert Kekik gerade daran, dass die Brustwarzen während des Tanzens einfach nicht im BH bleiben wollen und immer wieder rausrutschen. Kekiks Performance an diesem Abend ist eine Mischung aus erotischen Tanzeinlagen, Akrobatik, Vortrag und Videoinstallationen, die im Hintergrund laufen. Dort sind Szenen aus türkischen Filmklassikern der 70er Jahre zu sehen.
Ich bin ja nicht hier aufgewachsen, ich bin erst seit 8 Jahren hier und davor war ich nicht unbedingt obsess mit diesen nostalgischen Filmen und Liedern. Aber seitdem ich jetzt hier bin, ist diese Sehnsucht von etwas, was nicht mehr existiert vor allem. Deshalb habe ich jetzt sehr viele erotische Filme aus der Türkei in den 70ern genommen. Ja, wir haben auch erotische Filme, Leute.
Es sind Szenen, in denen die Männer den Frauen pathetisch ihre Liebe erklären und die Frauen den Blick beschämt nach unten senken. Aber auch Szenen, in denen die Männer die Frauen übergriffig begrapschen. Veraltete Rollenbilder auf großer Kinoleinwand während einer Drag-Performance? Nicht ganz. Denn Kekik hat die Szenen vorab verändert, sodass die Frauen nun aussehen wie Kekik selbst. Mittels KI hat er den Schauspielerinnen das eigene Gesicht ins Bild projiziert. Ein Deepfake.
Als queerer Mensch, diese Szenen, die ich liebe, entsprechen nicht den feministischen Wertvorstellungen, die ich gerade habe. Und durch meine Performances oder durch meine Videoarbeiten sehe ich als eine Möglichkeit, diese Szenen mit einem queer feminist Twist neu zu imaginieren.
Wie hier auf seinem Instagram-Kanal zu sehen und zu hören, nutzt Kekik Computertechnologie und künstliche Intelligenz, um Stimmen zu klonen, Deepfakes zu erstellen und Lippensynchronisation zu animieren. Und so sieht man auf der Leinwand die türkisch-kroatische Filmikone Banu Alkan, wie sie einem Mann eine gehörige Abfuhr und Lektion in queer-feministischer Theorie erteilt.
I realize that true happiness cannot be achieved without dismantling all forms of oppression.
Du kannst nirgendwo ohne mich hingehen, erwidert der Mann noch. Oh doch, ich kann, sagt die KI-veränderte Banu Alkan und geht. Die Sätze hat Kekik ihr über ein Sprachmodul in den Mund gelegt. Eine Halluzination, eine queere Neuinterpretation, in der die nostalgische Filmikone mit queer-feministischem Drag verschmilzt.
Ich sehe meinen Drag als eine Möglichkeit, Bilder zu generieren bei den Menschen oder Zukunftsvorstellungen zu generieren, die sie vorher nicht hatten. Und mein Ziel dabei ist, nicht KI zu romantisieren, das ist doch was Cooles, man kann damit so vieles Cooles Sachen machen, sondern KI für etwas einzusetzen, wofür sie nicht gedacht war, so queere Ästhetiken zu schaffen.
Statt mit KI gängige, heteronormative Ästhetiken zu reproduzieren, benutzt Kekik sie und erschafft Bilder, die zusammenbringen, was sich in heteronormativen Vorstellungen ausschließt. Dass Kekik all das zusammen und auf die Bühne bringt, wundert nicht, schaut man in Kekiks Biografie.
Ich bin in Istanbul aufgewachsen und neben meinem Gymnasium hatte ich eine Tanzausbildung. Ich war im Stadtkonservatorium und ja, es war ganz früh klar, dass ich sehr begabt bin als Tänzer.
Und alle gehen davon aus, dass er in Istanbul zum großen Tänzer wird. Doch Kekik entschließt sich anders, verlässt die Türkei und geht mit einem Stipendium zum Informatikstudium nach Berlin. Statt über Bühnen zu wirbeln, hackt er nun am Schreibtisch sitzend in die Tasten und kodiert. Nach dem Bachelor arbeitet Kekik als freier Entwickler, macht einen Master an der Universität der Künste und forscht bis heute am Zusammenspiel von Technik und künstlerischen Praktiken. Doch im Akademiker steckt auch weiterhin die Tänzerin. Und die kommt mit der Berliner Drag-Szene in Berührung.
Tatsächlich war Drag für mich eine Antwort für meinen Hunger für Performance. Ich wollte unbedingt auf die Bühne. Und lange Zeit konnte ich nicht erklären, wer bin ich. Ich hatte das Gefühl, ich bin weder Informatiker, das habe ich auch studiert, noch Tänzer, das habe ich auch studiert. Aber jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, durch meine Erfolge, sage ich mal, wo ich so aufgetreten bin, bin ich alles.
Alles sein können, was man ist, mit allen Facetten und Widersprüchen. Kekik zelebriert das, inklusive Scheitern, im Zusammenspiel von Tanz, Drag-Performance, türkischer Nostalgie und künstlicher Intelligenz.